Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, in der letzten Gesprächsrunde haben wir uns mit der Wiederkunftshoffnung beschäftigt. Geschichtlich gesehen endete diese Hoffnung im 19. Jahrhundert allerdings mit der sogenannten großen Enttäuschung. Warum? Wie wurde diese Enttäuschung eingeordnet? Damit wollen wir uns in der heutigen Gesprächsrunde befassen. Und ich freue mich hier über meine kompetenten Gäste, zu meiner Rechten Christopher und Martin, zu meiner Linken Luise und Gerson. Und bevor wir in den Text einsteigen, lade ich euch ein, mit uns hier gemeinsam zu beten. Lieber Vater im Himmel, wir befinden uns in einem in einer historischen Zeit, in der sehr viel Emotionen da waren, sehr viel Freude, aber dann auch diese abgrundtiefe Enttäuschung. Und wir wollen uns heute mit den biblischen Hintergründen beschäftigen und hilf uns, dass wir das klar einordnen können für uns selbst, aber auch in einer Art und Weise weitergeben, dass es auch in der heutigen Zeit relevant ist. So führe uns jetzt durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Bevor wir einen Text lesen, wollte ich euch fragen, wie geht ihr denn mit Enttäuschungen in eurem Leben um?
Ich versuche manchmal gar nicht erst so hohe Erwartungen an etwas zu haben, um mich sozusagen schon vorher vor einer Enttäuschung zu schützen.
Ja, so kann man es natürlich auch machen. Erst schon mit tief stapeln präventiv. Und dann irgendwie, genau, primitiv.
Ja. Es kommt ganz drauf an, was es ist. Also es gibt Enttäuschungen, da denkt man sich, ja gut, ist es halt so, dann ist es jetzt anders. Es gibt Enttäuschungen, die treffen einen schon deutlich mehr. Und da kommt es sicherlich drauf an, was konkret jetzt der Umstand ist, wie man damit umgeht. Also bei mir ist es jedenfalls so. Manche Sachen, die lege ich ad acta, mit manchen trage ich mich länger.
Ja. Ich glaube, das kommt darauf an, woher die Enttäuschung kommt. Also wenn ich mich selber enttäusche, das nagt dann schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Wenn es andere Menschen sind, da kommt es darauf an, wie sehr meine Beziehung zu ihnen ist und mit wie viel ich mit ihnen zu tun habe. Wenn Situationen sind, damit kann ich am besten leben. Dann mache ich so wie der Gerson und sage, ja gut, kann man eh nicht ändern. Ne? Aber ich merke, dass in Beziehungen, auch die Beziehung zu einem selbst, da die Enttäuschung am meisten schmerzt.
Ja, wenn wir geschichtlich eben jetzt die sogenannte große Enttäuschung anschauen, dann kann sich wahrscheinlich niemand von uns auch nur ansatzweise reinversetzen, wie es den Menschen in dem Jahr 1844 gegangen sein muss. Ellen White schreibt ja, dass die Zeit vorher die Zeit ihrer größten Freude gewesen ist. Und die Leute haben wirklich so dem Kommen Jesu entgegengefiebert, alles in ihrem Leben darauf ausgerichtet. Und dann kommt er nicht. Ja, und sie weinten und weinten und konnten gar nicht mehr aufhören zu weinen. Und bald darauf hat Gott aber schon neues Licht geschenkt. Und das hat ja mit einem für uns ganz wichtigen Bibeltext zu tun. Wir müssen ihn fast nicht lesen, aber wir lesen ihn trotzdem. Und zwar in Daniel 8, Vers 14. Daniel 8, Vers 14. Die letzte Woche haben wir uns ja mit den 70 Jahrwochen aus Daniel 9 beschäftigt, die abgeschnitten wurden von dieser größeren Zeitepoche. Und ich, Christoph, würdest du mal den Text lesen mit uns?
Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden.
Was haben die Adventgläubigen nach dieser großen Enttäuschung erkannt? Was ist am 22. Oktober 1844 passiert.
Also beim Zeitpunkt sind Sie geblieben, dass der richtig war, sag ich mal. Aber beim Ereignis haben Sie Ihr Verständnis noch angepasst, was dieses Heiligtum jetzt wirklich ist. Heiligtum gereinigt, geweiht, da haben Sie eben an die Erde gedacht, dass das durch Feuer, durch Gericht, durch Wiederkunft passiert.
Ich meine, das war ja eine wirklich intensive Zeit, du hast es ja gerade angesprochen. Das war ja eigentlich nicht nur eine Enttäuschung, es waren eigentlich zwei Enttäuschungen. Man hat ja die ganze Zeit auf 1843 gewartet, das jüdische Jahr von 18, also frühe 1843 bis frühe 1844. Und dann kam er schon mal nicht. Und dann hat man genauer studiert, hat gedacht, man hat es genau festgelegt. Und das war ja so dieser Effekt von, wir sind enttäuscht worden, aber jetzt haben wir es verstanden, jetzt wissen wir es ganz genau. Ja. Und dann ist, glaube ich, deswegen diese Täuschung noch mal ein bisschen härter gewesen. Und wir sehen ja auch, dass in dieser Bewegung dann sehr viele mit sehr verschiedenen Ideen gespielt haben und Lösungsansätzen. Viele haben gesagt, okay, wir haben uns in der Zeit halt ein bisschen verrechnet. Wir können den Historikern nicht vertrauen. Ja, wir tun noch mal 2-3 Jahre dran und das geht noch eine Zeit lang so. Und dann gab es einige, die gesagt haben, wir können keinen Fehler in der biblischen Berechnung finden. Wir lesen etwas und wir sehen, das ist eigentlich Gottes Wort, aber wir spüren nichts, wir sehen nichts, wir hören nichts. Und ich muss da ein bisschen an Habakuk denken, an diese Erfahrung. In Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, das ist ja ein grundlegendes Prinzip. Und ich glaube, das zeigt sich hier so ein bisschen in dieser Erfahrung. Was mache ich, wenn die Bibel sagt, dass etwas passiert und ich kann davon nichts sehen? Und ich glaube, es ist diejenigen, die erstmal diesen Glauben gehabt haben, die haben ja nicht gleich die Erklärung gehabt, diesen Glauben gehabt haben, die konnte Gott dann Schritt für Schritt, wir sprechen ja von vielen Monaten, teilweise Jahren, die konnte Gott dann auch aus dem Glauben heraus zu neuem Licht führen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es nicht einfach nur eine technische Korrektur ist, sondern es ist eine Glaubenserfahrung gewesen. Mhm.
Ja, du sprichst es gerade an, die Herausforderung, es lässt sich nicht sehen. Die Erfüllung findet im Himmel statt. Bei Daniel 9, was wir letzte Woche studiert haben, da war die Erfüllung auf der Erde zu sehen. Jesus wurde getauft, er ist gestorben. Und hier hat es ja auch ganz viel mit Glauben zu tun. Mhm. Was macht denn Siebentags-Adventisten so sicher, dass sie wirklich die richtige Auslegung haben? Und damit in der Christenheit weitgehend alleine dastehen, muss ich mir ganz ehrlich sagen.
Also da hilft mir dann schon, dass Daniel 9 so klar ist und dass das eben diese sichtbaren Ereignisse betrifft, weil ja der Ausgangspunkt der Prophezeiung der gleiche ist. Also ich sehe auch diese starken Verbindungen zwischen Daniel 8 und 9. Und wenn man eben die konkrete Erfüllung in Daniel 9 sieht, dann hilft mir das auch zu glauben, dass auch diese andere Zeitspanne sich erfüllt hat mit den 2300 Abendmorgen.
Mhm. Okay. Also wenn es nichts Externes ist, wie der Christopher jetzt gesagt hat, ne? Also ich sehe es nicht, ich kann es nicht greifen, nicht fühlen oder irgend sowas, dann ist es allein die biblische Auslegung. Und was du jetzt fragst ist, warum ist unsere biblische Auslegung richtig? Mhm. Könnte ja falsch sein, ne? Und dann muss man eben in der Bibel schauen. Das ist nicht nur Daniel 9 interessant. Ich glaube, dass es zu Daniel 8 auch sehr starke Parallelen zu 3. Mose 16, zum Versöhnungstag, gibt. Mhm. Und dass man dann hier ein Prinzip erkennen kann, wie Gott handelt am Versöhnungstag und dass dies hier jetzt so der Startschuss ist. Aber auf der Erde passiert trotzdem etwas. Man sagt zwar, da passiert nichts, aber in Wirklichkeit beginnt ab diesem Moment eine Botschaft auf der Erde, ihre Kreise zu ziehen. Und ich denke, dass das auch hier prophezeit ist. Es wird auch die Wahrheit über das himmlische Heiligtum wiederhergestellt. Mhm. Auf der Erde. Durch Verkündigung.
Ja, danke schön. Ja.
Vielleicht hilft es uns ja auch ein bisschen noch zu verstehen, warum es eigentlich zu dieser Enttäuschung gekommen ist. Wir wissen, und das wird immer gesagt, man hat damals gesagt, die Erde ist das Heiligtum. Das war so die gängige Theorie. Wenn man Miller liest, stellt man fest, der hat durchaus das im Kopf diskutiert, könnte auch etwas im Himmel gemeint sein. Ja, also als er über das Heiligtum spricht, geht er so die ganzen Punkte durch, was es alles sein könnte. Und ich fand das damals sehr beeindruckend. Er hat gesagt, es kann ja nicht ein himmlisches Heiligtum sein, was sollte dort gereinigt werden? Da ist ja nichts, was gereinigt werden kann. Und also er hat das durchdacht. Und er hat gesagt, und aus meiner Sicht, für sein Verständnis auch logisch dann sozusagen widerlegt, was hätte ihm geholfen, wenn er das Evangelium noch ein bisschen besser verstanden hätte, wie unsere Sünden durch das Blut Jesu letztendlich auf das himmlische Heiligtum übertragen werden. Und dieses Verständnis vom Heiligtum, das Verständnis vom Evangelium, wirft dann Licht auch auf diese prophetischen Fragen. Und ich glaube, das ist sozusagen auch ein Schlüssel allgemein für alle Beschäftigten mit Prophetie. Je besser wir das Evangelium verstehen, je besser wir Jesu Dienst in all seinen Phasen verstehen, desto besser können wir auch dann prophetische Aussagen einordnen.
Vielleicht könnt ihr mir gerade noch mal helfen auch. Du hast ja auch schon angesprochen, 3. Mose 16. Mhm. Was ist da genau passiert? Was für eine Bedeutung hatte das für die Israeliten damals? Und was für eine Bedeutung hat es dann für uns heute mit diesem großen Versöhnungstag, Yom Kippur?
Ja, ich finde es spannend, dass ja jeden Tag dort eigentlich Opfer gebracht wurden, die das Heiligtum in gewisser Weise beschmutzt haben, weil immer wieder das dann dort hineingebracht wurde. Und einmal im Jahr dieser besondere Reinigungsritus ist, wo dann die Sünde auch aus dem Heiligtum hinaus dann über einen Bock in die Wüste wieder geschickt wird. Ja. Und für den einzelnen Gläubigen dann auch dieser Versöhnungstag erfordert hat, dass man gefastet hat, dass man sich gedemütigt hat. Und wenn man daran nicht teilgenommen hat, dann kommt eigentlich eine überraschend starke Strafe, dass man dann ausgerottet wird. Nur wenn man an diesem einen Tag seine religiöse Pflicht nicht ordentlich tut. Und das macht mir bewusst, dass dieser Tag schon eine starke Bedeutung hatte. Wenn dort sich wirklich entschied, ist meine Sünde, habe ich diese Vergebung, die ich täglich immer wieder durch diese Opfer bekommen konnte, ist die nachhaltig, weil ich wirklich im Glauben auch bleibe und weiterhin mit Gott in Verbindung bin, im Bund lebe? Oder fällt die Sünde doch wieder auf mich zurück, weil ich das eben doch nicht annehme? Und da ist der große Versöhnungstag, da sehe ich einfach viele Parallelen auch zu dem, wie es auch bei uns ist.
Also das Heiligtum ist ja nicht nur eine abstrakte Sache gewesen, es ist ja sehr konkret, anschaulich gewesen. Und Gott hat ja gesagt, das ist quasi meine Wohnung, das ist mein Zelt. Ihr zeltet alle in der Wüste, ich zelte mit euch. Ich wohne da jetzt. Und zwar konkret im Allerheiligsten, das ist die Bundeslade. Und der große Versöhnungstag ist der Tag, wo der hohe Priester sozusagen am nächsten zu Gott kam. Er war immer im Heiligen und der Glaube der Israeliten, die drumherum waren, der ging immer ins Heilige. Die Gebete gingen natürlich auch dann, nicht wahr, mit dem Rauch ins Allerheiligste schon, das war schon angedeutet. Das war der Tag, wo der hohe Priester als der Repräsentant des Volkes direkt bei Gott war sozusagen. Ja. Also ich glaube, dieser Aspekt ist auch ganz wichtig. Eine noch größere Nähe zu Gott, die sich dadurch ausdrückt, dass das Blut des Opfers jetzt sozusagen mit der Bundeslade fast wie eine Einheit bildet. Das kommt jetzt direkt dahin. Und das, glaube ich, hat dann auch für unsere Zeit interessante Parallelen. Es ist nicht einfach nur prophetisches Ereignis, sondern ich glaube, Gott möchte uns in dieser Zeit eine noch größere Nähe auch zu ihm schenken. Und das Blut Jesu bringt uns mit dem Gesetz in Übereinstimmung.
Ja, spannend, dass beide Aspekte zusammenkommen. Ja. Blut und Gesetz, ganz, ganz nah. Und die Frage ist eben auch, Luise, du hast es ja schon angesprochen, in 3. Mose 23, da lesen wir eben davon, das Volk sollte fasten und keine Arbeit tun und sich demütigen. Mir geht es immer so, wenn ich das lese, dann denke ich, naja, einen Tag lang kann man das schon mal machen. Aber wenn wir jetzt quasi in der Erfüllung des großen Versöhnungstags leben, ja, und unser Leben besteht aus Fasten oder keine Arbeit tun, wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das übertragen auf meine heutige Zeit? Ja, was heißt das für uns? Dürfen wir keine Feste mehr feiern?
Du meinst, dürfen wir überhaupt noch essen?
Oder überhaupt noch essen, sozusagen, ja. Nur Knäckebrot, ja.
Also da merkt man schon, es geht hier um etwas, was handfest damals für einen Tag bestimmt war, ja. Aber die Haltung, die das Volk Israel an diesem Tag an den Tag legte, das darf ich, glaube ich, schon übertragen.
Wie würdet ihr das genau beschreiben? Ja, wie lässt sich das übertragen, diese Haltung?
Also damals ist es eine völlige Hingabe. Man hat an diesem Versöhnungstag ein Feueropfer dargebracht. Feueropfer ist so ein Symbol für, ich gebe Gott alles hin. Ja, und ich glaube, dass das auch heute so ist, dass ich sage, ich lebe in einer Zeit, in der es wichtig ist, war immer zu allen Zeiten wichtig, aber jetzt ganz besonders, Gott alles hinzugeben. Es geht um Gott per se, es geht hier gar nicht so sehr um mich in dieser Stelle. Ich darf nur meine völlige Hingabe an Gott repräsentieren, um ihn auf den Leuchter zu stellen, zum Beispiel.
Wir gehen ja so von zwei Aspekten aus. Das eine ist immer die Rechtfertigung, dass ich meine Sünden vergeben bekomme, das geschieht in einem Moment. Und das andere so diese längere, langfristige Prozess der Heiligung, dass ich wirklich bei Gott bleibe auch und ihm ähnlicher werde, mit ihm ernsthaft auch lebe. Und für mich ist das so ein Symbol dafür, der tägliche Dienst, diese Rechtfertigung und dann dieses der große Versöhnungstag, dieses in ihm auch bleiben wirklich, das nochmal bekräftigen, den Bund immer wieder erneut einzugehen. Das ist für mich so ein bisschen die Parallele.
Also ganz wichtig, nicht das einmal gerettet, immer gerettet, sondern es bedeutet ein ständiges Erneuern, Festmachen, darin wachsen. Mhm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Ja. Du hast ja gefragt, was dieses Demütigen und Fasten vielleicht für uns praktisch bedeutet. Und ich glaube, es gibt einen Text im Alten Testament, obwohl das Wort großer Versöhnungstag da gar nicht vorkommt, der eigentlich für unsere Zeit das sehr gut illustriert. Das ist Jesaja 58. Dort wird gefastet, aber anders als die Menschen und anders als Gott es sich wünscht und erklärt, wie er eigentlich gefastet haben möchte, indem ich jetzt vielleicht auf Dinge verzichte, damit ich anderen helfen kann. Nicht einfach, ich verzichte auf Essen und fühle mich jetzt heiliger, sondern wie es ja sagt, ich soll die Knoten des Joches lösen, ich soll dem Hungrigen mein Brot brechen, den Verfolgten in mein Haus führen und so weiter. Und dann bricht das Licht hervor, dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Wir denken an Offenbarung 18,1. Und dann wird auch noch der Sabbat hergestellt. Ja, also sind ganz viele Dinge, die irgendwie dann auch in Offenbarung 14, 6, 7 dann wieder zusammenkommen. Das ist oft, ich finde, Jesaja 58 zeigt das ganz praktisch, wie man als Christ im Versöhnungstag leben kann, soll.
Und es zeigt ja auch, dass es um die Haltung geht. Wie begegne ich Gott und wie begegne ich dem Nächsten? Es geht nicht einfach nur darum, diesen Ritus zu vollziehen. Nichts zu essen, fasten, sich zu demütigen, sich zu kasteien oder wie auch immer. Wie sieht sich demütigen ganz praktisch aus, ja, sondern dass es um die Haltung geht, wie ich dem begegne, mit die Motivation, mit der ich das auch tue. Und das beschreibt Jesaja 58 ziemlich deutlich.
Das erinnert auch an Matthäus 25, ja, wo es ja auch so um dieses Endzeitgericht geht, was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt. Und das wäre das hier, das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, aus Jesaja 58. Das greift jetzt irgendwie alles so ineinander.
Wie spannend. Ja, auf einmal kriegt es einen viel, viel breiteren Horizont hier. Und die frühen Adventgläubigen haben es ja relativ bald auch verstanden. Und immer schon war auch dieser Gedanke ein ganz, ganz wichtiger, im sozialen Bereich auch für Menschen da zu sein. Die Tabea, wie wir das heute nennen, Adra, verschiedene Dinge, ja, die ja relativ früh schon entstanden sind, um den Menschen auch wirklich ganzheitlich zu helfen, weil das einfach mit dazu gehört. Ja. Wobei die Adventgläubigen ja auch hätten sagen können, Jesus kommt bald wieder, auch wenn er am 22. Oktober jetzt nicht kam, aber er kommt trotzdem bald wieder. Es hat keinen Sinn mehr, sich auf solche Sachen zu fokussieren, weil Jesus ja eh alles neu schafft. Das haben sie aber nicht.
Zu Anfang schon ein bisschen. Sie haben erst spät erkannt, dass sie vielleicht doch einen Missionar nach Europa schicken sollten und so weiter.
Es hat ein paar Jahre gedauert,
vielleicht schon ein Prozess.
Ja, es war auf jeden Fall ein Prozess. aber das kam dann so, dieses Verständnis. Ja. Wir haben ja, wenn wir uns das Buch Daniel anschauen, eine ganz interessante parallele Struktur. Daniel 7 und 8 parallel aufgebaut. Mhm. Und dann kommt eben an der Stelle, wo in Daniel 8 dieser Versöhnungstag kommt in Daniel 7 das Gericht. Im Himmel. Ganz genau. Das Gericht im Himmel. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit überraschend. Warum ist denn jetzt diese Botschaft vom Yom Kippur, also große Versöhnung, gleichzeitig Tag des Gerichts?
Ja, wir haben bei Gericht ganz oft diesen Gedanken, ich werde verurteilt, ich bekomme eine Strafe. Ganz viele haben mit Gericht diese Verbindung. Interessant ist, wenn man mal Unternehmer fragt, wann sie zu Gericht gehen und oder wenn zwei Unternehmer sich gestritten haben vor Gericht, wie sie dann miteinander umgehen. Es gibt viele Unternehmer und Juristen, die dann sagen, wir begegnen uns normal, weil es einfach eine Klärungsfrage ist. Und wenn ich verklagt werde oder auf der Anklagebank sitze und weiß genau, ich bin unschuldig, dann kann ich auch dem Gericht vertrauen, dass aufgrund der Beweislage das herauskommt. Und dann werde ich auch freigesprochen. Und Gericht muss nicht unbedingt was Negatives sein. Und das zeigt ja der Versöhnungstag hier sehr deutlich. Gericht im Versöhnungstag-Setting sagt, es gibt Erlösung. Es gibt eine Übertragung dieser Sünde, die nicht auf dem Volk lastet, sondern die auf den Bock für Asasel gelegt wird und wortwörtlich in die Wüste geschickt wird. Und deswegen spielt auch Gericht eine positive Rolle, auch in Offenbarung 14. Und wie ich Daniel 7 lese, ist das ja durchaus eine positive Geschichte an der Stelle auch.
Also der große Versöhnungstag macht deutlich, dass mir die Sünde tatsächlich nicht mehr angehängt werden kann. Ja, sie ist ein für alle Mal beseitigt an dieser Stelle.
Und zumindest am Ende dann. Ne? Ich meine, jetzt ja noch nicht. Also ich weiß ja nicht, wie lange der geht, wann der abschließen wird.
Na, er meint ja den im Levitikus.
Ja, er meint den Levitikus. Da muss ich nur warten bis zum Abend oder bis zum Mittag, wann immer der Priester rauskommt. Ne? Mhm. Aber das ist ja auch ein gewisser Unterschied zu heute. Ich meine, wenn du vorher gefragt hast, was macht das mit uns? Mhm. Also jetzt könnte sich ein Zuschauer fragen, der jetzt nicht Adventist ist. Ja, also mal, Leute, sollen wir jetzt irgendwas anders machen als vor 1844? Also hat sich da jetzt was geändert in unserer Hingabe, in unserem Leben mit Gott? Und letztendlich wäre die beste Antwort, dass wir da sagen, nein. Denn es sollte sich ja nichts ändern. Aber es hat sich was im Himmel geändert. Im Himmel beginnt jetzt ein Prozess, der schließlich mit Jesu Wiederkunft einen vorübergehenden Teilabschluss findet und dann geht's noch weiter. Ja, aber der hat jetzt angefangen. Also es ist schon ein bisschen wichtig zu wissen, was auch die Zeit die Uhr geschlagen hat. Und ich glaube, das produziert bei uns noch einmal eine gewisse Dringlichkeit in der Mission, vor allen Dingen. Nicht nur in der persönlichen Hingabe. Es geht auch darum, Menschen zu gewinnen für Jesus Christus.
Christoph hat es schon angesprochen vorher, ja, diesen Gedanken der Mission eben, ja, dass das weitergegeben wird. Und ich möchte einfach das nochmal gerade lesen, gemeinsam mit euch in Offenbarung Kapitel 14, diese bekannten Verse.
Während wir aufschlagen, kannst du ja reden, Christoph.
Nein, ich warte auf den Punkt.
Offenbarung 14, Vers 6 und 7a, das reicht ja heute.
Ja, weil nächste Woche machen wir das auch.
Ja, genau. Ja.
Kleiner Teaser.
Lesen?
Genau. Luise?
Offenbarung 14, 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen. Allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen.
Ja, danke schön. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das Evangelium fängt damit an, das ewige Evangelium. Ja. Man wartet, was kommt. Das ist eine gute Nachricht. Das ist schon mal ganz wichtig, das hier festzustellen. Und dann wird diese Nachricht eben verkündigt. Und das ändert sich natürlich dann schon. Es gibt eine neue Botschaft, die vorher so nicht da gewesen ist.
Ja, genau, das ist jetzt ein guter Punkt, vielleicht da nochmal einzuhaken auf dem, was Martin gesagt hat. Du hast gesagt, es ändert sich nichts oder es sollte sich eigentlich nichts ändern an der Hingabe. Und es ist ja klar, es ist das ewige Evangelium. Es ist der ewige Bund. Es ist die ewige Gnade Gottes, seine ewige Liebe, das Opfer zu allen Zeiten. Und wenn wir aber die Bibel anschauen, ist es irgendwie, glaube ich, nein, es ändert sich nichts und doch ändert sich was. Wenn wir zum Beispiel an das Kreuz Jesu denken, hat sich da was geändert am Evangelium? Auf der einen Weise können wir sagen, das Evangelium war immer da. Es war immer, Menschen sind immer erlöst worden durch dieses Kreuz, das Jesus dann vollführen würde. Und doch hat sich was geändert. 4000 Jahre lang war dieses Evangelium, es ist durch Opfer repräsentiert worden und kommuniziert worden. Das war der Weg. Aber am Kreuz schließt sich diese Tür. Und es öffnet sich eine neue Tür zum himmlischen Heiligtum. Und es gab natürlich Menschen, die es nicht gleich verstanden haben, Menschen, die es nicht gewusst haben, die erstmal weiter im alten System geblieben sind. Aber die Aufgabe der Jünger war es ja, den Menschen zu sagen, dieser Weg, das Evangelium auszudrücken, der hat sich jetzt geschlossen. Und es gibt jetzt einen neuen Weg für dasselbe Evangelium, nämlich im himmlischen Heiligtum. Und ich habe den Eindruck, dass wir bei 1844 ein ähnliches Phänomen haben. Da schließt sich eine Tür und da öffnet sich eine. Es ist immer noch dasselbe Blut. Es ist immer noch derselbe Jesus, es ist immer noch dasselbe Evangelium, aber er ist nicht mehr im Heiligen, er ist im Allerheiligsten. In Offenbarung 10 steht, dass das Evangelium vollendet werden soll. Ja, das Geheimnis Gottes, dass er den Knechten als Heilsbotschaft verkündigt hat, soll vollendet worden. In der siebten Posaune soll es vollendet werden. Und schlägt man die siebte Posaune auf, dann stellt man fest, da öffnet sich eine Tür und man sieht die Bundeslade. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gesetz Gottes, das alles verbindet. Es verbindet den großen Versöhnungstag mit dem Gericht und es hat eine praktische Auswirkung. Und lass mich noch den Einsatz sagen, was jetzt vielleicht anders ist. Christen aller Jahrhunderte haben übereingestimmt, Jesus vergibt uns unsere Sünden. Sie haben übereingestimmt, durch das Evangelium haben wir einen direkten Kontakt zu Gott. Das sind zwei von drei Punkten im ewigen Bund, im neuen Bund. Aber dieser Aspekt, das Gesetz Gottes im Herzen zu haben, der ist vielleicht nicht so vollumfänglich verstanden worden, weil man das Gesetz auch nicht so vollumfänglich verstanden hat. Also Stichwort Sabbat zum Beispiel. Und ich habe schon den Eindruck, dass hier in gewisser Weise auch das Evangelium sozusagen ein neues Level erreicht. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber da wird etwas vollendet. Jesus geht ins Allerheiligste. Er ist sozusagen noch näher. Und ich glaube, das hat auch was mit dem persönlichen Glauben zu tun.
Neues Licht gegenwärtig.
Neues Licht. Dinge, denen man jetzt folgen kann, die einem den Charakter Gottes noch mehr vor Augen führen, als es vielleicht ein Christ im 15. Jahrhundert gehabt hat oder im 16. Jahrhundert.
Lass mich da jetzt nochmal auch so eine Anwendungsfrage stellen. Wie können wir denn dieses Evangelium vom Gericht jetzt der Generation TikTok verständlich und attraktiv vermitteln?
Ja, die geistlichen Bedürfnisse sind gleich geblieben, aber die Menschen erkennen es heute nicht mehr so. Und da bin ich auch ein bisschen ratlos manchmal. Man kann manche dieser komplexen Zusammenhänge auch schwer in ein 15-Sekunden-Video tun.
Ja, nicht so einfach, ne?
Ist nicht so einfach, ja.
Aha, aber vielleicht hat er trotzdem irgendwie eine Idee.
Also es gibt ja etwas, was die Generation heute total beschäftigt, und das ist Unrecht. Minderheiten, die unterdrückt werden, Opfer-Täter-Diskurse. Und wir betrachten als Christen meistens das Gericht Gottes aus der Täterperspektive, weil wir sind Sünder. Und wir hoffen, möglichst Gnade zu finden, ja, und sind froh, dass eine gute Nachricht ist. Aber es gibt noch eine zweite Perspektive, das ist die Opferperspektive. Ein Opfer wünscht sich auch Gerechtigkeit. Ja, das Blut Abels schreit zum Himmel. Und ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die wir manchmal ein bisschen vielleicht nicht so sehr betonen, aber die wichtig ist, Gott schafft auch für Gerechtigkeit. Und er sorgt auch dafür, dass Menschen, die Unrecht getan haben, die das auch nicht bereuen, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich glaube, das spricht auch ganz ureigene menschliche Wünsche letztlich an und ist, glaube ich, auch in unserer Generation, die sehr auf Gerechtigkeit bedacht ist, auch etwas, was man eigentlich, glaube ich, gut vermitteln könnte. Man sollte den Weg finden, wie man das macht. Aber
und in der Offenbarung eben sehr, sehr prominent, diese Frage, ne? Wann richtest du endlich?
Genau.
Und dann kommt eben die Antwort auch. Dann. Ja. Also ich sage mal, das zieht sich ja fast wie ein roter Faden durch die Offenbarung durch.
Ja. Oder wohin die Welt geht. Ja. Es gab Generationen ein paar Jahrzehnte vor uns, die hatten noch große Hoffnungen in den Kommunismus oder in irgendwelche Systeme, dass die Welt besser wird. Und die Generation jetzt, glaube ich, die Jüngsten, die wachsen in einer Welt auf, wo eigentlich sie so ein bisschen den Ausblick haben, das Klima geht baden und es wird eigentlich immer nur schlechter. Ja. Es gibt nicht wirklich eine Hoffnung oder einen Ausblick und vielleicht ist das auch so ein Anknüpfungspunkt.
Ich weiß nicht, ob mir die Frage so gefällt, die Generation TikTok. Ich habe jetzt verschiedene Personen aus der Generation TikTok im Kopf, die da so hin und her laufen. Und jeder Person würde ich was anderes sagen. Mit jeder Person würde ich anders umgehen. Ich glaube, unsere Gesellschaft und auch die Generationen, die jüngeren Generationen heutzutage sind so individualisiert und das jetzt gar nicht mal negativ gemeint, so auf sich bezogen, dass man individuelle Zugänge braucht, die aus der Beziehung zueinander kommen. Und da kann man dann individuell anknüpfen. Ich würde dir wahrscheinlich mit dir mitgehen inhaltlich, einfach von meiner Persönlichkeit und meinem Hintergrund, dass ich irgendwelche Gerichtsbilder-Szenen skizziere. Das liegt auch mir irgendwie nahe. Das ist auch was, wovon ich glaube, dass es viele Leute interessiert, wenn man das plastisch genug macht. Aber einem anderen würde ich ganz anders begegnen. Und deswegen weiß ich nicht, ob man die Generation TikTok als solche so über einen Kamm scheren kann, weil sie vielleicht unterschiedlicher ist als die Generation vor ihr.
Schade eigentlich, ne? Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber manchmal müssen wir halt diesen langen Weg gehen halt. Das ist ganz wichtig. Und trotzdem, ich möchte jetzt gerne noch zu Hebräer Kapitel 6 kommen, ist diese Botschaft eben, dass Jesus unser hoher Priester ist, eine Botschaft, die eine unheimliche Schlagkraft hat und die wir aber teilweise vielleicht zu wenig vermitteln, die präsenter sein könnte.
Das Wort klingt ja auch so ein bisschen antiquiert, so hohe Priester, da denkt man an entweder sehr alte Kirchen oder eben an Altes Testament und so weiter.
Ja.
Und da ist es vielleicht nicht so leicht zu zeigen, worum es eigentlich geht. Aber dieser Wunsch, geliebt zu werden, gemeint zu sein und so, den haben alle Menschen. Und man muss irgendwie einen Weg finden, das eine mit dem anderen zu verbinden.
Lass uns den Text lesen mal, in Hebräer Kapitel 6. Und dort die Verse 19 und 20. Martin, darf ich dich mal bitten, den zu lesen mit uns?
Gut, ich lese aus der Lutherbibel. Diese Hoffnung haben wir als einen sichtbaren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Da hinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Hohepriester geworden ist, in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.
Ja, was fällt euch jetzt hier auf? Wie unterscheidet sich jetzt nach diesen Versen der himmlische Heiligtumsdienst vom Heiligtumsdienst der Israeliten im Alten Testament? Was ist hier anders?
Naja, der Hohepriester ist in das Innere hinter des Vorhangs gegangen. Wenn wir dahinter das Allerheiligste verstehen, und fragt mich lieber im Unterricht einmal, dann haben wir einen Hohepriester, der direkt bei Gott ist. Das hast du vorher betont. Mhm. Er ist so nah bei Gott. Das heißt, wir haben nicht einen, der noch durch einen Vorhang getrennt ist. Wir haben nicht einen, der für sich selber noch um Sündenvergebung bitten muss. Das braucht Jesus alles nicht. Er ist Gott, er ist dort. Ich meine, wie viel näher kannst du mit deinem Hoffnungsanker kommen, wenn du ihn dorthin auswirfst?
Ja, also der nicht nur einmal im Jahr eben da reingehen darf und dann auch nur mit Räucherwerk und so.
Immer
ja, genau, okay. Mhm. Ja.
Ich meine, das ist eine interessante Frage, weil die auch wieder die Frage aufwirft nach Daniel 7, weil offensichtlich ja nicht nur Jesus in Daniel 7 ins Allerheiligste geht, sondern der Vater auch. Na, da werden die Throne aufgestellt. Das heißt, die Frage ist natürlich dann, also in dem Bild gesprochen auch, wo ist der Vater vorher gewesen? Also selbst wenn wir davon ausgehen, und ich persönlich gehe stark davon aus, dass hier Hebräer 6 von dem Heiligen spricht, ja, weil Paulus kennt zwei Vorhänge und er sagte hier, Jesus ist als Vorläufer von uns sozusagen hineingegangen. Die Gläubigen sind nicht im Heiligen und Jesus geht ins Allerheiligste, sondern sie sind außerhalb, die Gläubigen sind außerhalb und er geht hinein ins Innere, ins Heiligtum. Dann ist er trotzdem nah bei Gott. Ein zweiter Aspekt noch, der hier wichtig ist in Vers 20, ist ein Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Das heißt, er ist nicht nur Priester, er ist auch König. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil damit die ganze Idee vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes eine Rolle spielt, die ja dann auch wieder für 1844 wichtig ist, weil Jesus dort dann nicht nur Priesterkönig ist, sondern dann wird er auch sozusagen politischer König. Ja, da ändert sich auch nochmal was. Er ist jetzt seit 31, ist er König im Reich der Gnade. Ja, jeder kann Gnade finden, aber er wird auch König über diese Welt, und zwar politisch. Er wird König der Könige. Und das ist auch nochmal eine wichtige Botschaft. Ja, und die hat wieder mit 1844 zu tun. Und da geht's noch über das hinaus, was hier Hebräer 6 vermittelt. Ja, das geht dann noch einen Schritt weiter.
Der Priester, der gleichzeitig König ist, ganz wichtiger Punkt. Ja. Dann hast du auch schon gesagt, ein Vorläufer. Mhm. Ich glaube, Martin, du hast schon mal gesagt vorher, der hohe Priester im Alten Testament war Repräsentant. Hier aber nicht Repräsentant, sondern Vorläufer. Vorläufer war im römischen Heer eine Vorhut sozusagen, die vorausgezogen ist, um den Weg frei zu machen, bevor dann das große Heer folgen konnte. Und auch ein völlig neuer Gedanke, das war im Alten Testament nicht geplant, dass das Volk mit reingeht, dem Hohepriester hinterhergeht. Aber hier eben schon. Ja, das ist das Ziel, was wir dann eben auch im Offenbarung Kapitel 3 finden. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Mhm. Spannend. Ja, wo befindet sich der Thron? Weil eben Jesus unser Vorläufer ist. Völlig neues Bild.
Also für mich ist das schon hier eigentlich auch der Zugang zum Allerheiligsten. Denn das andere wäre recht normal, dass Priester, sag ich mal, im Heiligen sich bewegen. Aber hier eben dieses besondere Privileg in die direkte Gegenwart Gottes, in die er uns dann letztlich auch führen wird. Und ich sehe hier so ein bisschen, weil das ja, sage ich mal, im ersten Jahrhundert geschrieben ist, dass das Heiligtum hier auch eingeweiht wird für diesen himmlischen Dienst, den Jesus für uns tut.
Ich finde den Vorläuferbegriff auch dahingehend wichtig und beruhigend, weil er auch eine Hilfe ist. Der Vorläufer geht den Weg und zeigt ihn. Als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, bin ich mit einem guten Freund hier in Bogi gefahren und er meinte dann, ich fahre die Kurven vor, du guckst es dir an und fährst hinterher. Und man kann sich davon was abschauen, Ich muss mir nicht allein jetzt ausdenken, fahre ich die jetzt von außen, von innen an die Kurve, mit welcher Geschwindigkeit fahre ich am besten rein, sondern ich kann auf meinen Vordermann gucken und sehen, wie fährt er diese Kurve. Und im Glauben läuft das ähnlich. Ich kann auf Jesus schauen und sehen, wie lebt Jesus dieses Leben. Und in dieser Kraft darf ich dann weitergehen, weil Jesus diesen Weg schon bereitet hat. Ich muss nicht allein diesen Weg zum Heiligtum finden, zur Erlösung finden, sondern Jesus geht voran und ich darf den Blick auf ihn setzen und muss nicht links und rechts immer nach irgendwelchen Wegweisern schauen, wo ich mich vielleicht ein bisschen verzettel im Schilderwald des Lebens.
Jesus macht den Weg frei. Welch eine gute Nachricht. Und dann steht da eben, dass wir unseren Anker reinwerfen, quasi in den Anker der Seele reinwerfen, hinter diesen Vorhang, um da gesichert zu sein. Das Leben spült uns immer wieder mal hin und her, aber wir haben eine Sicherheit, einen sicheren Anker, eine Festigkeit. Wir sind geerdet oder gehimmelt, wie wir auch schon mal gesagt haben in einer anderen Lektion. Und da steht ja auch so dieses Wort Psyche im griechischen Text, ja, was hier mit Seele übersetzt wird. Wie gibt euch die Botschaft vom Heiligtum psychische Stabilität? Oder ist es nur eine Theologie? Ja, also ich meine, das ist immer so die Frage.
Es ist halt, ja immer schön, wenn man weiß, dass irgendwer für einen betet. Wenn jemand sagt, ich bete für dich, oder man das weiß, dass Leute täglich für einen beten. Aber dass Jesus selber das sogar tut.
Ja, es ist nicht irgendjemand.
Nicht irgendjemand, sondern genau. Jemand, dessen Wort da noch wirklich Gewicht hat. Der an mich da denkt.
Und ja, ganz direkt.
Wie er zu Petrus sagt, ich habe für dich gebetet. Lukas
22, genau. Das ist auch sowas. Und eben das gilt mir auch. Ich kann das auch in Anspruch nehmen. Verwendet sich für mich nicht nur im Sinne der Erlösung, sondern auch generell.
Ja. Also es gibt eine Sicherheit, eine Entspannung. Ich darf in ihm Ruhe finden. Ganz wichtig, weil er beim Vater ist und für mich eintritt. Er lebt für immer. Ja, dann in Kapitel 7, Vers 25 können wir das lesen. Er lebt für immer und er macht selig. Also ich glaube, die Botschaft vom Hohepriester ist ganz, ganz eine ganz wichtige, entscheidende Botschaft. Auch wenn wir vielleicht noch ein anderes Wort finden können müssten. Ja. Aber das Konzept ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept, auch für unsere Zeit heute. Ich habe für jeden von euch einen Anker mitgebracht. Ihr dürft den gerade mal weitergeben. Meine letzte Frage ist noch, jetzt, wie wollt ihr euch persönlich im himmlischen Heiligtum verankern? Wie macht ihr das in eurem alltäglichen Leben mit Jesus?
Jesus vollkommen im Blickfeld bewahren.
Jesus ist im Heiligtum und wenn wir ihn im Blickfeld haben, dann sind wir verankert auch im Heiligtum.
Und das heißt den ganzen Tag. Also nicht nur bei der Andacht in der Früh und dann geht es den Tag dahin, sondern den ganzen Tag. Deswegen kann man das den ganzen Tag mitnehmen und hier hinhängen. Dann hilft es dann zu erinnern sozusagen.
War ja auch ein Symbol für die Christen, gell? Kam auch in der Urchristenheit, kam das auf, der Anker. Ja.
Ich meine, das Heiligtum ist ja so reich an Symbolen. Es stellt ja irgendwie auch den ganzen Erlösungsweg dar. Man geht rein am Waschbecken, man wird getauft, man nimmt das Opfer an, was auf dem Altar liegt. Man geht ins Heilige, man hat das Brot, man hat das Licht, man hat die Gebete, die wie Rauch aufsteigen. Also das motiviert mich ja eigentlich, ich soll ein geistliches Leben wirklich auch mit Gott führen im Alltag. Das Brot nehmen, Licht sein, beten, einfach im Glauben bleiben. Und das ist Heiligtum ist da einfach das ganze Grundkonzept, in dem alle diese Dinge letztlich drinstecken. Man kann das alles entdecken, man kann bei den Festen weitermachen. Also es gibt da so ein Reichtum an Lehren, auch für mich heute noch, die man da rausziehen kann.
Dankeschön.
Ich denke, das, was der Seele, der Psyche am besten tut, ist, wenn es weiß, es gibt jemanden, der wird immer das Beste für mich wollen. Das sind genau die beiden Grundaussagen der Bibel. Gott ist die Liebe und er ist es immer. Und das ist letztendlich aus meiner Überzeugung eigentlich der Kern dessen, was wir das Gesetz Gottes nennen. Und ich glaube, deswegen ist die Botschaft von 1844 auch so wertvoll, weil sie uns das Gesetz Gottes, und zwar nicht einfach nur als ein Regelwerk, das Gott sich irgendwann mal ausgedacht hat, sondern als die Beschreibung seines eigenen Charakters, der gesetzmäßig mich liebt. Und zwar nicht einfach nur, weil er irgendwie gerade Lust dazu hat,
weil ihm gerade das so emotional so kommt, sondern weil er mich gesetzmäßig, ich kann mich darauf verlassen. Und insofern ist das tatsächlich dann auch eine Vollendung des Evangeliums. Und ich glaube, ganz viele Christen unterschiedlicher Denomination, wenn man es ihnen richtig erklärt, was es eigentlich bedeutet, würden es als einen ganz großen Segen empfinden, dass das Gesetz Gottes, es ist ja nicht wir verankern uns im Heiligtum, sondern es ist ja Gott selbst, der unser Anker ist. Er selbst hält uns ja. Er selbst will, dass sein Gesetz in unserem Herzen ist. Er wirft quasi seinen Anker in unser Herz aus, sozusagen. Ja? Um uns, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz. Ja? Das ist ja diese Botschaft, sein Siegel. Er selbst ist ja quasi fast sozusagen das Siegel. Und von daher glaube ich, dass es sich wirklich lohnt, mehr über das Gesetz Gottes im Licht des Evangeliums nachzudenken, als die Grundlage seiner Herrschaft. Und das hat ganz, ganz viel mit dem praktischen Leben zu tun. Ich meine, wenn man die Bergpredigt sich anschaut, da erklärt Jesus ja ganz genau, was es heißt, wenn Gott König ist. Was das Gesetz Gottes, das am Sinai gegeben hat, was das im Alltag wirklich bedeutet. Und deswegen sagt er ja, wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist wie ein Mann, der auf einem Felsen gebaut hat. Der ist geankert sozusagen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, möchte euch einfach auch nochmal die Frage stellen, wie gut habt ihr denn die Botschaft vom Heiligtum für euch verstanden? Und wenn ihr einfach merkt, dass ihr die Hauptsache, von der hier gesprochen wird, auch in Hebräer 8, Vers 1, vielleicht noch tiefer verstehen könntet, dann beschäftigt euch nochmal neu damit. Und die zweite Frage ist, wie tief habt ihr das wirklich auch in eurem alltäglichen Leben integriert? Ich lade euch ein, euch wieder ganz bewusst auch an dieser Facette des Evangeliums zu erfreuen. Gerson, würdest du mit uns noch beten?
Gerne. Wollen wir aufstehen?
Ja, sehr gerne.
Herr großer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns deine frohe Botschaft in so vielfältiger Weise mit so vielen Bildern offenbart hast, Herr. Dass du uns die Feste, das ganze Geschehen um dein Heiligtum offenbart hast, damit wir daraus Lehren für uns ziehen dürfen und dass wir daraus Sicherheit ziehen dürfen. Danke, Herr, dass du richten wirst, Herr, dass du uns erlösen möchtest, dass du uns gerecht sprechen willst durch dein Blut. Herr, wir bitten dich, dass du das in unserem Leben und unseren Gedanken immer wieder tief verankerst, Herr, dass wir auf dich schauen, dass wir diese Liebe, die du zu uns hast, durch deine Liebe auch widerspiegeln dürfen. Bitte sei du bei uns auch in der neuen Woche, dass das in unserem Leben Realität werden darf. Hab Dank dafür, um deines Namens willen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!